Hallo und herzlich willkommen bei Tauchen to go, deinem deutschsprachigen Podcast bei akutem Tauchweh. Mein Name ist Anja Kuschel und ich bin die Gastgeberin. Ihr findet mich übrigens auch auf Instagram als AK Scuba, sowie diesen Podcast unter Tauchen to go. Nun aber viel Spaß mit meinem heutigen Gast. Ganze 3 Monate sind vergangen seit der letzten Episode Tauchen to go. Und ja, wie es manchmal so ist, kam das Leben dazwischen, auch bei mir. Und dabei hat das Jahr so gut angefangen. Noch vor der Boot gab es 5 neue Episoden Tauchen to go, inklusive einem YouTube-Video, was mich natürlich extrem viel Zeit gekostet hat, mich aber super motiviert hat, ganz viel zu machen. Dann kam die Boot. Dann kam das Leben dazwischen und jetzt so langsam merke ich, ich habe wieder Bock, Podcasts zu machen. Ich merke, die Themen, die ich noch auf dem Rechner habe, müssen raus. Unter anderem dieses Thema, nämlich die Boot. Die Boot 2025 und ich habe natürlich einige Stimmen eingesammelt und will euch die natürlich absolut nicht vorenthalten. Daher kommen jetzt hier eben ein paar Interviews, die ich noch im Nachgang so aufgenommen habe, denn während der Boot hatte ich wenig Zeit und das haben ja netterweise auch die Jungs von Dekozeit übernommen und daher habe ich mir gedacht, fange ich eher Stimmen im Nachgang ein. Die Stimmen, die ich jetzt habe, sind komischerweise alles Männer. Fällt mir gerade so auf. Naja, da muss ich halt für den Mädchenanteil sorgen und starten tue ich mit Chris, den kennt ihr aber auch schon, und zwar von Helden der Meere, von dem Podcast. Hört doch mal rein, für den Fall, dass ihr ihn noch nicht kennen solltet, was ich arg bezweifle. Und ja, worüber ich und Chris uns unterhalten, das kommt hier jetzt wunderbar so ein bisschen für euch serviert. Achso, und ja, es ist schön, wieder zurück zu sein.
Hier auch mal Rekord, damit ich das nicht vergesse. Und Flugmodus an.
Drücke ich bei mir auch auf Aufnahme.
Machst du mit dem Teams auch noch eine zweite Backup-Aufnahme, falls irgendwas schief geht? Brauchst du nicht, ne?
Mm-mm.
Da geht nichts schief.
Also es ist so witzig, ich mache das, glaube ich, so unglaublich stümperhaft mit meinem Podcast. Aber irgendwie funktioniert es. Also ich hoffe mal.
Es scheint zu funktionieren.
Ja, scheint. Also ich hatte bis jetzt noch keinen auf, noch einmal mit dem Flo Huber, weil der keine Kopfhörer getragen hat. Und da war mir das aber noch nicht so bewusst. Und dann hatte ich quasi logischerweise in seiner Aufnahme mich immer drauf. Und das heißt, ich musste jede Aufnahme nochmal durchgehen, dann das runterfahren, dass man mich nicht mehr hört. Und gerade wenn ich dann so, es war ein bisschen schwieriger.
Ja. Hast du Adobe?
Ja, aber nicht mehr lange, weil das mich alles nervt. Es gibt ja bei Adobe, das wirst du vielleicht, dieses Enhance-Programm.
Enhance Speech,
kann ich nicht machen mit meiner Stimme.
Ach, wieso? Bei dir funktioniert es nicht.
Also es funktioniert mega gut. Das Problem ist, ich habe irgendeinen Singsang drin, irgendeine Tonlage. Wenn ich das da durchjage, ist meine Uniqueheit aus meiner Stimme raus.
Ach so, dann bist du so ein... Das hört so eine sich, Durchschnittsstimme
ja,
dann.
Ja, dann bin ich so eine Durchschnittsbitch in der Stimme. Ich hab keinen Bock drauf.
Ja. Okay, ja. Aber vielleicht für die Gäste. Aber gut, okay.
Ja, für dann, den einen oder anderen Gast hat es tatsächlich schon mal funktioniert. Wenn da irgendwelche Geräusche drin waren, dann geht's. Aber auch nur, wenn ich eine Double-End-Aufnahme habe. Wenn ich halt beides in Summe in eine, kannst du es auch wieder vergessen. Ja, naja.
Ja, verstehe.
Okay. Christian. Chris,
okay.
Ich sag Chris, oder? Chris ist viel schöner.
Ja, gerne.
Ja, ich stell dich mal ganz kurz vor für meine Zuhörenden. Du bist ja der Host von Helden der Meere, von dem Podcast, der sich mit allem um das Meer und Themen und Persönlichkeiten, die irgendwie das Meer bereichern, spannende Geschichten haben. Das ist dein Podcast, darin erzählst du in deinem Podcast Helden der Meere quasi genau solche Geschichten. Und wir hatten schon mal das Vergnügen, uns persönlich auch kennenzulernen. Ich durfte schon mal Gast in deinem Podcast sein. Dann haben wir quasi so eine Doppelkombi gemacht. Das heißt, die einen oder die anderen werden dich noch kennen. Und jetzt habe ich dich nochmal spontan, also wirklich mehr als spontan eingeladen. Ich bin auch null vorbereitet. Das ist so mein Stil von Podcast. Ich würde gerne mit dir über die Boot sprechen, weil die Boot liegt jetzt ein paar Tage hinter uns. Meine Stimme war über die Messe hin trotzdem sehr gut. Ich hätte gedacht, die kackt richtig ab. War nicht der Fall. Du warst auch auf der Messe unterwegs. Mhm. Und jetzt ist meine Frage, erstmal willkommen bei mir im Podcast.
Ja, herzlichen Dank.
Und dann wäre die Frage, du warst ja vor Ort, bist natürlich ein bisschen freier unterwegs gewesen, warst vor allen Dingen auch in Halle 11. Da meine ich auch, wo die ganzen NGOs auch sitzen und sich präsentieren. Meine, das müsste die 11 oder die 10 sein. Ich bin mir gerade gar nicht sicher.
Boah, ich habe da 0,0 Überblick.
Genau, aber in einer Halle sind halt immer alle so diese ganzen Projekte, die halt Aufmerksamkeit auf die Meere lenken sollen und auf die Probleme, die wir so haben, Plastik, Fischerei und so weiter, Finning. Und da bist du ja auch viel unterwegs und ich würde gerne von dir wissen, wie war denn so die Messe für dich dieses Jahr?
Tja, okay, wie war die Messe für mich? Also ich habe da so ein zwiespältiges Verhältnis zu dieser Messe, weil ich muss sagen, von meiner Natur her ist es eigentlich der letzte Ort, an dem ich sein möchte. Das ist für mich so eine unfassbare Reizüberflutung. So viele Menschen, so ein Gewusel. Also ich mag es schon nicht normal einkaufen zu gehen. Weil
wirklich?
Finde ich schon zu viel mit denen, was da alles steht und was mir da alles angeboten wird und so. Und dann ist diese Messe, ist einfach der Tod. Also das ist crazy. Und trotzdem gehe ich da jetzt seit 3 Jahren jedes Jahr hin, weil für eine spezielle Sache, und zwar für die Menschen, die man dort trifft. Es sind einfach dann doch so viele Menschen dort vor Ort, die ich irgendwie kennengelernt habe, die ich spannend finde, die ich vielleicht auch noch gar nicht kenne, von denen ich noch nicht mal weiß, dass es sie gibt. Und wenn ich sie dort kennenlerne, auf einmal feststelle, ah, cool, was hat sie denn für eine tolle Geschichte? Die sollte vielleicht doch auch mal für den Podcast interviewt werden. Und die ganzen Leute, die ich mal interviewt habe vor Jahren, du bist ein gutes Beispiel dafür, ne? Wir haben uns über die Messe kennengelernt, haben da entschieden, komm, lass uns mal zusammen einen Podcast machen. Dann warst du tatsächlich mal bei mir in Marburg. Wir haben ein richtig cooles Podcastgespräch aufgenommen und danach aber uns dann doch nicht nochmal wiedergesehen außerhalb der Messe. Aber jedes Jahr an der Messe laufen wir uns über den Weg. Und dieses Jahr war es tatsächlich nur einmal für 3 Minuten. Ich habe es gar nicht für möglich gehalten. Letztes Jahr haben wir uns jeden Tag ungefähr 5-mal gesehen. Und dieses Jahr sind wir irgendwie aneinander vorbeigeschwirrt.
Ich habe dich ab und zu mal irgendwo langlaufen sehen, so im Augenwinkel, war dann aber in irgendwelchen Gesprächen. Und das eine Mal hast du es dann, glaube ich, geschafft. Da war ich gerade irgendwie nicht im Gespräch. Und ich habe mich auch sehr gefreut, dich dann zu sehen. Ja,
ja, genau. Und das ist wirklich das, was ich an der Messe toll finde. Und genau, dieses Jahr gab es für mich noch eine spezielle Sache. Und zwar habe ich zusammen mit dem Ocean Collective und mit Flo Fischer und Tobi Friedrich ein Event gemacht außerhalb der Boot, aber zur selben Zeit in Düsseldorf eine Ocean Gala. Und da hatten wir wirklich viele Monate Planung drin stecken. Und am Ende haben wir da einen kompletten Kinosaal, 500 Leute gehabt, die alle für den Ozean gebrannt haben, was mich auch riesig gefreut hat. Ganz viele Leute aus dem Podcast, also die selbst so spannende Geschichten haben, die dann da im Publikum saßen. Und das war ein richtig, richtig toller Abend. Und war der Freitagabend, war für mich dann auch der Abschluss. Ich bin dann heimgefahren, weil meine Mutti am nächsten Tag ihren 60. gefeiert hat. Das war mir dann wichtiger, als noch ein Wochenende auf der Boot zu sein. Und dementsprechend bin ich da wirklich mit einem richtigen Highlighter nach Hause gegangen.
Nice. Letztes Jahr war die Ocean Gala ja am Donnerstag, dieses Jahr war es am Freitag. Es war so ein
vorletztes Jahr sogar.
Vorletztes Jahr sogar, genau. Ja. Und denn dieses Jahr war es ja so ein bisschen so eine Kontraparty, so der Hallenparty, die es ja so gar nicht mehr gibt. Früher war das ja so, das weißt du wahrscheinlich gar nicht. Freitags war immer fette Hallenparty. Das heißt, ab 18 Uhr, schottendicht. Und dann durften aber auch einige Gäste, die das dann so mitbekommen haben oder eben wussten, sind dann länger geblieben. Dann gab es ab 19 Uhr gab es tatsächlich eine Band. Man konnte Bier trinken für 1 Euro. Es gab Essen, es wurde getanzt. Es gab Verlosungen von irgendwelchen Ausstellern, meistens irgendwelche Kameraleute. Also GoPro hat damals extrem viel Dinge rausgehauen. T-Shirts, Kameras, einfach so in die Masse geschmissen. Haben sich immer alle mega drum gekloppt, ja, ja. Und das ist aber mit nach Corona quasi nicht mehr stattgefunden. Das ist, glaube ich, habe ich das Gefühl, auch einer der Kritikpunkte, dass das nicht mehr stattfinden darf. Es gibt noch diese typische Mittwochs-Aussteller-Party, wo man hingehen kann. Da zahlt man, glaube ich, um die 50 Euro plus minus und kann dann da eben auch essen, trinken und so weiter. Und die meisten Leute besaufen sich. Donnerstag sehen sie dann immer entsprechend müde aus, diejenigen, die dann da waren. Freitags war eigentlich immer das Gleiche. Das heißt, es wurde in der Halle gefeiert. Man musste nicht großartig weit hin irgendwo wegfahren. Und jetzt ist ja inzwischen freitags immer der Dive Award, der verliehen wird in 5 verschiedenen Kategorien. Genau, und da habt ihr so ein bisschen eine Kontraparty zu gemacht. Zumindest war das so, dass ich konnte mich nachher gar nicht entscheiden und hatte dann das Problem, was mache ich jetzt? Ich bin dann natürlich mit ein paar Leuten essen gegangen, weil ich habe noch Besuch bekommen spontan und habe gesagt, so, ich muss mich nicht entscheiden, weder das eine noch das andere. Ich gehe einfach nur essen mit Freunden. Das war auch ganz
sehr
toll.
Schön. Ja,
weil mein FOMO hat hart gekickt.
Ja, das kenne ich auch. Aber also, das haben wir nicht als Kontraparty geplant, sondern natürlich sucht man sich dann den Freitagabend aus, wo Leute, die für das Wochenende kommen können, dann auch hingehen können. Und ja, also ich glaube, während da die Boot stattfindet, ist immer irgendein Alternativprogramm, wo man sagen könnte, ja, das ist jetzt aber irgendwie Konkurrenz füreinander. So haben wir das. Also wir haben da einfach unsere eigene Veranstaltung nach dem für uns besten Plan gemacht. Und wie schon gesagt, meine Mutti hatte ja am Samstag Geburtstag, deswegen konnten wir das da nicht machen.
Genau, es ging nicht Samstag. Donnerstag ist immer schwierig, wenn du Leute hast, die weiter anreisen. Müssten Richtig. Sie dann Donnerstag und Freitag ja. freinehmen. So ja. haben sie vielleicht Freitag einen halben Tag frei. Samstag ist meistens, wenn du ja. nicht irgendwie im Dienstleistungssektor arbeitest, dann eh frei. Ja. Deswegen ist der Freitag einfach der naheliegendste Termin, absolut.
So ist es. So, und Elke, ich habe auch natürlich mir auch ein paar Fragen für dich überlegt.
Guck mal, du bist schon wieder vorbereitet.
Ja,
du kannst
doch
nicht.
Ich habe mir jetzt gerade so einen Kopf geschossen. Was war denn dein absoluter Highlight-Moment von dieser Boot? Gab es so einen Moment, wo du sagst, boah, geil?
Ja, hatte ich. Mhm. Ich kriege tatsächlich gerade Gänsehaut. Und zwar gibt es eine Frau, die nennt sich Julie Gauthier. Ich hoffe, ich habe sie richtig ausgesprochen.
Ja? Ich glaube schon.
Sie ist jetzt muss ich überlegen. Sie ist Französin, lebt aber, meine ich, in Italien, ist auf La Réunion groß geworden, ist seit Kindertagen mit ihrem Vater Spearfishing gegangen. Ihre Mutter allerdings hat sie dann in das Ballett eingeführt und sie hat auch Rekorde ertaucht im Apnoe. Da hat sie sich aber gar nicht so wohl gefühlt. Und dieses Kompetitive ist dann, zumindest ist es das, was man eben so, wo man sich so ein bisschen mit ihr beschäftigt, so ein bisschen raushört. Sie ist dann zurück aus dem Apnoe wieder in das Spearfishing. Da muss man ja auch immer aufpassen. Spearfishing ist ja immer so extrem verpönt. Wobei ich sagen muss, wenn da eine Person local sich irgendwo einen Fisch jagt, ist das nachhaltiger, als wenn das irgendein Tourist macht und jeden Tag so viel wie möglich rausholt und vielleicht gar nicht weiß, worauf man da zu achten hat beim Spearfishing. Die durfte ich kennenlernen. Ich war mit ihr gleich zweimal im Becken, in dem großen Becken, um mit ihr ihr Aquaflow-Dancing quasi durchzuführen. Und ich habe mehr geguckt, was sie macht, wie sie aussieht, wie sie das Ganze so präsentiert, auch wie sie anleitet. Also ich habe ja Sport studiert und deswegen achte ich sehr auf, wie leiten Menschen an, wie geben sie Introductions, also ja, Anleitungen, Anleitungen.
Anweisungen,
ja, ist irgendwie das Gleiche. Genau, und war unendlich begeistert, wie blickig sie ist, wie einfach strukturiert sie Sachen runterbrechen kann, dass man das versteht. Und ihre Präsenz im Wasser. Oh mein Gott. Oh mein Gott, ist diese Frau hardcore beeindruckend. Ja. Das muss ich ja fast ein bisschen teasern. Witzig, dass du das ansprichst, weil ich habe natürlich Material gesammelt. Und das Ziel ist, dass es dafür ein YouTube-Video geben wird. Hashtag no pressure on me.
Sehr, sehr cool. Ja, Julie Gauthier, das ist wirklich, also ich habe sie nicht persönlich kennengelernt. Eine der Personen, die mir dann auf der Boot wohl durch die Lappen gegangen sind.
Schade.
Aber es gibt von Behind the Mask ein unfassbar tolles Video. Das heißt Narziss. Und da tanzt sie unter Wasser und bringt genau diese beiden Fähigkeiten, das Apnoe-Tauchen und das Ballett zusammen. Und die arbeiten noch damit, dass sie dann so die Welt auch auf den Kopf stellen, auf einmal die Blasen nach unten gehen oder nach oben gehen. Und es ist so beeindruckend. Und also selten hat mich so ein Video, was so ein Tanzvideo eigentlich ist, irgendwie so berührt. Das fand ich echt großartig. Also alle, die das hören, das wäre vielleicht so ein ganz guter Einstieg, um sich mal ein Bild zu machen. Wer ist Julie Gauthier eigentlich? Und richtig cool, dass du mit ihr im Wasser warst.
Es gibt noch ein wunderschönes Video, damit bin ich damals auf sie aufmerksam geworden. Ich weiß gar nicht mehr, ob ich das damals auf der Boot gesehen habe oder ob das damals, keine Ahnung, ist. Und zwar heißt das Video auf YouTube AMA, wenn man denn Julie Gauthier oder Underwater Dance eingibt, kommt man drauf, es ist, meine ich, im Y40 aufgenommen worden. Y40 ist ja quasi dieser tiefe Turm auch in Italien. Der ist ja quasi weiße Fliesen, sehr große Flächen und da tanzt sie halt unter Wasser. Und das ist das, wie ich damals Julie auf den Kopf gekriegt habe oder so in mein Gedächtnis. So, okay, krass, da ist jemand, der, das ist schon älter, das Video, ne? So locker schon vor Corona, meine ich, müsste das Video gewesen sein. Und das Beeindruckende bei der Julie ist ja, dass sie ihren Ex-Mann, der ist ja auch unter Wasser Apnoist, also ist Apnoe-Taucher, auch sehr erfolgreich, hat beeindruckende Videos gemacht. Es gibt, glaube ich, One Breath Around the World, was sie gefilmt hat, alles in Apnoe, bedeutet aber, dass sie immer vor ihm runtergehen musste, länger unter Wasser war und nach ihm hochgekommen ist. Also sie war tiefer, wenn sie von unten ist. Eigentlich hat sie die krasseren Skills als er. Meine amateurhafte Meinung, um ihn so gut aussehen zu lassen. Mhm. Weil dadurch, dass sie ja auch alles in Freediving gemacht hat, sind die Bewegungen, die Kameraführungen um einiges ja dynamischer, ein bisschen runder, nicht abgehakt. Weil wenn du mit Flossen bist, egal wie sehr du gut bist mit der Kamera halten, du hast immer irgendwie so ein Wackeln wahrscheinlich drin, so eine Hacken drin. Und wenn du halt im Freediving-Flow bist, glaube ich, ist das alles ein bisschen ja mehr im Flow. Dieses Aquaflow, was sie halt eben macht, ja.
Das und es ist natürlich auch einfach viel beeindruckender, wenn man bei dem Video nicht nur jemanden freitauchen sieht, sondern sich auch vorstellt, dass das ganze Team drumherum das eben auch freitauchend macht. Also das Bild, was da in meinem Kopf entsteht von diesem Dreh, ist mindestens so beeindruckend wie das Video selbst.
Ja. Ja. Absolut, absolut. Also das ist wirklich, und sie zu treffen und mit ihr ins Wasser zu gehen, da muss ich auch nochmal ganz liebe Grüße an der Stelle an die Verena, die mich darauf aufmerksam gemacht hat, dass es am Freitag diese Plätze gibt, und dadurch hat sich das Ganze quasi entwickelt, weil ich dann mit der Verena im Wasser war und das Ganze auch mit einer Insta360 filmen konnte, aber nicht beim ersten Termin. Da wurde ich leider von einem Mitarbeiter von Insta360 falsch beraten. Er meinte, ja, du kannst die Insta auch ohne Gehäuse mit ins Wasser nehmen. Nee, kann ich nicht. Ist scheiße geworden. Ist absolut kacke, das Material. Mit dem Unterwassergehäuse macht es schon Sinn, weil dann der Winkel besser funktioniert und das 360 Grad. Hast du schon mal die Insta360? Die hat ja das ist wirklich dieses 360 Grad View hast. Okay. Aber in dem Moment, wo du runtergehst ins Wasser, zoomt die Kamera ja rein aufgrund von Lichtbrechung und dann fehlt dir genau die Kante, wo die Kamera ja nicht ist, damit sie diese 360 Grad umrechnen kann, und dann hast du ein Stück Bild, was fehlt. Und das fehlt halt, wenn das Gehäuse nicht dabei ist. Hätte ich selber drauf kommen können, aber die Kuschel hat natürlich jemanden geglaubt, der da arbeitet. Naja.
Zu gut, glaube ich.
Naja, voll. Aber du hast ja noch was gemacht während der Messe. Du hast ja während der Messe Aufnahmen gemacht. Unter anderem weiß ich mit dem Gangel, der war auch schon bei mir zu Gast.
Der Gangel, ja.
Gangel, der ist so witzig. Dann hast du mit dem Tim von Mantahari eine Aufnahme gemacht. Also die beiden Leute weiß ich. Mhm. Ich weiß nicht, mit wem du noch was gemacht hast. Das kannst du aber jetzt gerne mal anteasern, damit die Leute sich schon drauf freuen können.
Okay, also ja, du hast recht. Es war mit Tim von Mantahari habe ich tatsächlich einen Ocean Talk aufgenommen. Also das ist dann ja dieses YouTube-Format. Das erscheint auch als Podcast, aber ist dann vor allem als YouTube-Format gedacht. Und da haben wir noch aufgenommen mit... Boah, also jetzt muss ich das zusammenkriegen, es ist so viel passiert. Denn wir haben noch aufgenommen mit Nico Deutsch, ein Kameramann,
cool.
Genau, der ganz viele tolle Projekte macht. Das war total spannend.
Nico und ist übrigens derjenige, der damals den Kontakt mit Robert Mark Lehmann für mich hergestellt hat.
Ah ja, genau.
Dass
genau,
ich den Podcast
auch für Mission
mit Robert
Erde
Mark Lehmann gemacht habe, genau.
Und so gedreht, ja, genau, das war cool. Und dann hatten wir noch einen Hammer-Talk mit Patrick Wittmann. Kennst du Patrick Wittmann?
Vom Namen jetzt nicht, was macht er so?
Das ist ein Höhlentaucher.
Mhm.
Und also wirklich on top of the game. Der war ganz früh, ist der so in die Tauchlehrer-Szene eingestiegen. Und dann habe ich noch 3 Podcast-Folgen aufgenommen. Eine mit dem Gangerl, die war wirklich herrlich. So ein
lustiger Mensch.
Typ. Ja, und ich muss ganz ehrlich sagen, ich hatte am Anfang, war ich ein bisschen reserviert und habe auch lange drüber nachgedacht, ob ich ihn überhaupt interviewen möchte.
Oha, warum?
Weil ich habe ein, zwei Interviews von ihm gehört, wo er Sachen gesagt hat oder Dinge so formuliert hat. Man muss dazu sagen, Gangerl ist 83 Jahre alt.
Ich habe was weggebiebt in meinem Podcast mit ihm.
Ein Aussteiger, der um die Welt reist und wirklich der Gesellschaft den Rücken zugedreht hat. Und das merkt man darin, wenn er spricht, dass da manchmal Sachen dabei sind, wo man sagt, ey Gangerl, das sagt man hier schon seit 10 Jahren nicht mehr. Dann hatte ich Angela Ziltener zu Gast. Kennst du sie?
Sagt mir auch nichts.
Angela Ziltener, the mother of dolphins. Die hat im Roten Meer ein Forschungsprojekt, wo sie seit 15 Jahren die residential dolphins, also die Delfine, die dort in der Region bleiben und leben, erforscht. Und das ist Dolphin Watch Alliance. Und die letzte Person, die ich interviewt habe, war, jetzt muss ich schon wieder überlegen, das war crazy. Ich muss wirklich sagen, nach der Boot war mein Hirn kaputt. Ich konnte mir keine Namen, ich konnte mir gar nichts mehr merken. Ich war so überladen mit den ganzen Eindrücken.
Imagine, deswegen, ich mache das 9 Tage. Inklusive Leuten mit Endkunden, mit Basenbesitzenden,
ja,
mit Leuten,
unfassbar,
die mich vom Podcast kennen. Ja.
Wie du das durchhältst. Keine Ahnung, richtig crazy. So, jetzt pass auf, ich gucke jetzt einfach nach.
Ja, mach das.
Meinem Kalender, wer das war. Ich hatte doch noch eine dritte Person.
Lost.
Scheiße, ey, ich finde es nicht. Ich komme nicht drauf. Das ist doch, also wie kann das sein, dass ich...
Hast du einen Kalender irgendwo bei dir? Ja, bestimmt.
Ja, ja. Und da,
einen Chatverlauf?
Da steht gerade nichts drin. Lass mal überlegen. Warte mal. Angela Ziltener? Gangel? Ja, jetzt weiß ich es wieder. Und die dritte Person, die ich interviewt habe, war Doris Hovermann.
Ach, witzig, sehr cool.
Die kennst du aber.
Ja, ja. Die kenne ich.
Und das war auch, also ich finde, sie ist so eine krasse Frau, was die alles schon erlebt hat, wie lange die in dem Business ist, wie viele Tauchschüler und Tauchschülerinnen sie so ausgebildet hat, was die alles macht. Ich meine, die bildet auch Astronauten und Astronautinnen aus.
Wir haben das zusammen gemacht eine Zeit lang.
Echt? Hast du auch Astronauten ausgebildet?
Was heißt, also sie bildet die eigentlich nicht aus. Sie ist Sicherungstaucherin.
Ja.
Man muss da so ein bisschen, man ist da quasi okay. Im Training dabei. Der Ben vom Tauchenmagazin und ich und auch die Doris waren dabei. Und man sichert quasi die Tauchenden ab. Die haben so ein Ausbildungskonzept. Da ist quasi die ISS nachgebildet. Die liegt da im Wasser. Und dann gibt es so Runs, die Astronauten quasi durchlaufen müssen. Ich bin dann irgendwann rausgegangen aus dieser Einheit, aus der ESA, weil das bei mir zeitlich einfach nicht funktioniert hat. Also das war, du hast so Termine, da musst du hingehen. Das Problem ist, als Studentin habe ich dann immer alternativ andere Jobs abgesagt. Und wenn dann aber aufgrund von, und das ist halt einfach so, irgendwelchen anderen Termine verschoben worden sind, habe ich dann quasi keinen Job gehabt an dem Tag. Also weder meinen eigentlichen Job noch den bei der ESA. Und das ist auf Dauer für eine Studentin, für mich, die sich komplett selbst finanziert hat, war das nicht tragbar. Und deswegen musste ich dann irgendwann bei der ESA aufhören, weil das tatsächlich ein finanzieller Verlust für mich war, wobei das mega, mega spannend ist. Der Ben macht das immer noch vom Tauchmagazin. Mhm. Die Doris ist immer noch dabei und da sind auch viele Leute, junge Leute, auch einige Mädels aus der Sporthochschule, die quasi über diese Sporthochschule da eben mit reingehen, ja.
Ja, super cool. Siehst du, das wusste ich gar nicht von dir.
Also vielleicht genau, aber das ist immer die Frage, wie man das halt darstellt. Bin ich Ausbilderin oder ich bin halt in der Ausbildung für die ESA mit tätig?
Ja, und das hat, also das sind jetzt meine Worte gewesen, wohlgemerkt.
Ja, alles gut.
Sie ist an der Ausbildung von Astronauten beteiligt gewesen, ist die richtige Formulierung. Vielen Dank, das werde ich dann auch im Intro für die Podcast-Folge so benutzen. aber was ich bei ihr so cool finde, die hat wirklich so viel erlebt, aber sie ist eine total zurückhaltende Person, die damit nicht hausieren geht. Also es gibt ja auch viele Leute, die machen tolle Dinge und stellen sich überall hin und schreien es in die Welt hinaus. Und das fand ich irgendwie einen schönen Mix an ihr, dass sie da...
Vage These, vorwiegend die Frauen, die das nicht tun.
Ja, das kann ich absolut bestätigen.
Vorwiegend die Frauen, die das nicht tun, vorwiegend Männer, die sich hinstellen und sagen, wie krass sie sind. Und die Frauen tatsächlich oft bei der Julie das Gleiche. Sie ist eigentlich krasser, stellt sich hinten an. Hey, die Doris genauso viel erlebt, stellt sich hinten an. Ich habe das Gefühl, dass wir Frauen da tatsächlich eher zurückhaltender sind in der Tauchbranche mit dem, was wir alles tun. Grundsätzlich. Aber das ist ein anderes Thema. Das ist ein ganz anderes Thema.
Ich würde da jetzt vom Bauchgefühl her dieser These erstmal total zustimmen. Und ich habe letztens eine Mail bekommen von einer Hörerin, die sagte, ey Chris, toller Podcast, gefällt mir alles super gut. Aber kannst du nicht endlich mal wieder eine Frau interviewen? Irgendwie in den letzten 15 Folgen war eine Frau dabei. Ich habe da mal nachgeguckt. Ich glaube, es waren zwei Frauen dabei. Aber da ist mir auch aufgefallen, what? Also irgendwie habe ich da mal nicht drauf geachtet und auf einmal entgleist das so, weil wirklich sich die Männer da sehr aufdrängen. Also in Form von, sie schreiben selber oder werden vorgeschlagen, aber auch in den Medien. Es ist einfach im Ozeanbereich, wenn es so ums Abenteuer-Ozean geht, würde ich sagen, sind wir weit von der 50-50 Männer-Frauen-Verteilung entfernt, welche Abenteuer erzählt werden, sondern es sind so viel mehr Männer und das ist gar nicht so leicht, da irgendwie so ein Gleichgewicht zu halten. Das ist mir jetzt einfach nochmal aufgefallen und das bestätigt doch total deine These, dass man über die Männer ganz, ganz viel mitbekommt, was sie so tun und man dann immer wieder Frauen entdeckt, wo man denkt, ja krass, die ist ja Wahnsinn, was die alles erlebt hat, aber es drängt sich einfach nicht so auf, ja.
Schade, ne, eigentlich. Also interessant.
Total.
Und auch sehr, sehr schade, weil ich glaube, dass wenn man, das ist ja einfach grundsätzlich so in diesen Role Models, je mehr du siehst, mit dem du dich identifizierst, sei es eben, dass man sagt, in Werbung, wenn es da eine Ärztin gibt, ist das eben eine schwarze Ärztin, dass junge Mädchen, die Schwarzen, sagen, hey, ich will auch Ärztin werden, weil ich mich da wiedererkenne.
Ja.
Oder aber, dass man sagt, ah krass, es gibt also viel mehr Tauchlehrerinnen, weibliche oder in der Forschung, dass man jungen Menschen damit zeigt, hey, auch du kannst dich wiederentdecken oder wiederempfinden. Und damit, ne, also das ist so dieses, da gibt es ein Wort für, einen Fachbegriff, den ich jetzt gerade nicht weiß, super schade. Aber es ist so, dass ich quasi mir selber zutraue, dass ich das kann, weil ich jemanden sehe, mit dem ich mich identifiziere.
Ja.
So wäre der, so ist der Plan der ganzen Geschichte eigentlich.
Genau.
Super schade, dass wir da in manchen Bereichen einfach hinten angestellt werden. Oder aber ich glaube, wir Frauen uns dann doch nicht gut genug empfinden und das quasi ein bisschen zurückhalten, obwohl wir eigentlich krass sind.
Mhm. Ja, möglicherweise. Ja. Das kann ich natürlich nur schwer nachvollziehen. Aber also das, was du gerade gesagt hast, ich glaube, das stimmt total. Wir werden ja durch unser Unterbewusstsein auch so stark gelenkt und da sind so viele Glaubenssätze drin verankert, an die man gar nicht rankommt, die einem eben nicht bewusst sind. Und die werden geprägt durch so diese ganzen Nuancen, die wir im Leben wahrnehmen. Und wenn man dann eben nur die ganzen Abenteuer von Männern hört, dann denken sich die Jungs natürlich, ja klar kann ich das schaffen. Aber dass sich Frauen möglicherweise nicht so sehr da wiederfinden, ist ja irgendwie klar. Und das sind dann so die Dinge, die ins Unterbewusstsein gehen. Und da hatte ich letztens auch ein spannendes Gespräch mit meiner Partnerin, mit Lotti, die dann auch sagte, ey, die und die, das, die Hai-Forscherin, die Anna Renner, die hatte da jetzt bei der Ocean Gala auch einen Vortrag gehalten, die musste unbedingt mal einen Podcast holen und nochmal interviewen. Da habe ich gesagt, ja, ich hatte jetzt halt in letzter Zeit so viel mit Hai-Tauchen und Co. Ich will nicht, dass sich das zu sehr doppelt. Und sie so, aber das doppelt sich doch überhaupt nicht. Ich so, hä, wieso, wenn das schon so oft erzählt wird? Und sie so, ja, aber es ist eine Frau, die das erzählt. Das macht einen riesen Unterschied. Und ich so, wirklich? Ich meine, es ist doch dieselbe Geschichte. Macht das wirklich einen Unterschied, ob eine Frau das erzählt? Und sie so, ja, glaub mir, für mich alleine macht es schon einen riesengroßen Unterschied, auch mal eine Frau zu hören, die das erzählt, weil ich auf einmal, da kann ich mich ganz anders mit verbinden, als wenn es der fünfte Mann erzählt. Und das ist, glaube ich, was wir Männer uns nur so schwer vorstellen können, weil wir es halt einfach gewohnt sind, dass alles so ausgelegt ist, dass wir uns darin wiederfinden, dass man sich kaum vorstellen kann, wie das ist, wenn es nicht der Fall ist, wenn man das nicht gewohnt ist und auf einmal taucht dann die Person auf, mit der ich relaten kann, was das für einen Unterschied machen kann. Ich glaube, da müssen wir Männer ganz humble sein und irgendwie von euch Frauen lernen und euch glauben und dem nachgehen, um unsere Gesellschaft ein bisschen gerechter zu machen.
Liebe Zuhörenden, das ist der Grund, warum ich gendere.
Ja. Genau.
Ja, aber lass uns noch mal ganz kurz, wir sind voll abgeschweift. Lass uns doch mal nochmal zurückkommen Richtung Boot. Das heißt, wie lange warst du in Summe da? Das erste Wochenende und unter der Woche?
Wenn ich war quasi Samstag, habe? Samstag bis Samstag war ich in Düsseldorf, war aber, glaube ich, nur 4 Tage dann auf der Messe.
Was hast du für eine Prognose von der Messe für dich und aber auch so, was du so wahrgenommen hast, die Stimmung auf der Boot, das Feeling, das Publikum, die ausstellermäßig, was war da so für dich so, du sagst, so einfach so ein Fazit nochmal?
Also mein Fazit ist, die große Daseinsberechtigung der Boot für mich persönlich, weshalb ich dahin gehe, mein Besuchgrund ist und bleibt einzig und alleine die Menschen, die ich dort treffe, das Netzwerk, was sich dort aufbaut, das Netzwerk, was ich pflegen kann. Und da verändert sich auch nicht viel. Wenn ich mir die Boot gesamt anschaue, habe ich schon das Gefühl, dass es von Jahr zu Jahr sich ausdünnt. Immer mehr Aussteller sich entscheiden, doch nicht mehr zu Boot zu gehen. Die Lücken in den Hallen immer größer werden. Es gab so eine Halle, da war ich dann auf Toilette und bin so aus diesem Gang der Toilette wieder auf die Halle zugegangen. Und aus dem Ausschnitt sah es so aus, als wäre die Halle komplett leer, weil man da, wo man so reinguckte, war einfach so ein Bereich, der abgesperrt war, weil keine Stände mehr da waren. Und dann ging man erst um die Ecke und sah so, ah ja, okay, in den hinteren 2 Dritteln dieser Halle, da sind Aufsteller da. Und also da habe ich schon irgendwie so das Gefühl, es wird immer weniger, aber also Ich kann es auch verstehen. Irgendwie, mir fehlt auf der Boot irgendwie so das Angebot, was mich so zieht. Ich würde mich da jetzt nicht irgendwie stundenlang anstellen, um dann einmal kurz in so einen Tauchtank zu springen. Die ganzen Beiträge.
Die Leute, die Bock auf Tauchen haben, die machen das tatsächlich, ne?
Ja, okay. Fair enough.
Ja.
Ich weiß nicht.
Also es gibt Leute, die weiß ich, die kommen regelmäßig hin. Liebe Grüße an die Family. Und sie hat da jetzt schon inzwischen das zweite oder dritte Mal Schnuppertauchen gemacht, weil sie eigentlich nicht tauchen. Also sie ist so ein bisschen, sie weiß noch nicht, wohin mit sich, aber macht jedes Mal auf der Boot eben das Schnuppertauchen, damit sie halt irgendwie tauchen geht. Weil sie sich selbst noch nicht so richtig traut.
Ja, finde ich super cool, dass sie das da macht und das Angebot nutzt. Ich würde dann halt, bevor ich in so einen Glascontainer gehe, wo mir dann noch 10.000 Leute bei zuschauen, die da vorbeistreunern, dann lieber zur AK gehen und sagen, hey, ich mache mal ein Schnuppertauchen bei dir im Dive for Life, ganz in Ruhe. Aber ja, also und dann gibt es so tolle Leute, die irgendwelche Vorträge auf Bühnen halten und dann denke ich so, cool, das will ich sehen und dann gehe ich hin und dann ist es eine Viertelstunde und danach kommt dann der nächste
Minuten,
Beitrag von irgendeinem Aussteller, der mir jetzt erklärt, warum ich auf deren Liveaboard in die Karibik kommen soll.
Das machen wir ja nicht anders. Ich erzähle auch, warum unsere Tauchsafaris so besonders sind. Das mache ich ja genauso.
Wo? Im Podcast meinst du?
Auf der Messe.
Ach, auf der Messe, ja. Aber
genau,
du bist ja
auf der Bühne erzähle ich auch, warum unsere Safaris eben anders sind als alle anderen Safaris. Hab dafür aber auch nur 10 Minuten Zeit und 10 Minuten reichen mir nicht aus.
Das glaube ich sofort. Aber du bist natürlich dann auch einfach für den IAC da, glaube ich, ne?
Genau, und IAC und Tour. Mhm.
Genau. Und du arbeitest dort und hast dann auch den Auftrag, natürlich das Beste für den IAC rauszuholen. Ich als Besucher, wenn ich jetzt als Privatperson drüber nachdenke, da hinzugehen, hätte ich vielleicht Bock auf den Vortrag von Tobi Friedrich, der vorher gelaufen ist und danach von Julie oder sowas was zu hören. Aber ganz ehrlich, was der IAC dann da, ob die Tauchreisen besser oder schlechter sind, würde mich jetzt persönlich nicht so super interessieren. Außer das natürlich, wenn du das erklärst, Elke. Das
ja,
macht
aber
das,
da, musst du, da muss man tatsächlich, also wir schreiben ja nicht, das ist ja wirklich, das ist spannend. Wir sagen ja nicht, ja, hier haben wir eine Safari und die ist anders, sondern wir sprechen ja aktiv und das ist das. Da kommen wir jetzt, oh, jetzt kann ich krass den Schwung zurückholen. Unsere Safari ist ja wirklich anders als andere Safaris, weil wir sie ja ausschreiben mit Anfänger und jeder, der mitkommen möchte. Alle anderen Safaris sind ausgeschrieben, ja, Anfänger können mitkommen, aber wenn du noch nicht gut genug bist, dann entscheiden die Guides, sorry, an dem Platz klappt nicht. Und wir wiederum sagen, jeder kann an jedem Platz tauchen gehen, wir passen die Tauchgänge, die Plätze und die Tauchgangsplanung entsprechend an. Und tatsächlich lassen sich extrem viele Leute davon bei uns abholen, dass wir eben sagen, es sind Anfänger, Safaris für Anfängerinnen, Wiedereinsteigende und Safari-Neulinge, weil es das so explizit in der Tauchbranche nicht gibt.
Ja.
Und dann wiederum kommen tatsächlich aktiv Leute, um sich das
also
anzuhören. Find, ne?
Ist super cool. Es bleibt für mich aber eine Werbung für etwas.
Genau.
Und davon, das ist mir einfach zu viel auf der Messe, dass sozusagen die Beiträge, die dafür da sind, mich einfach zu unterhalten, super kurz und eher selten sind. Und die Beiträge, die dafür da sind, am Ende den Leuten dann doch irgendwas schmackhaft zu machen, ist dann relativ viel. Und da habe ich so eine leichte Allergie gegen.
Aber ist nicht eine komplette Messe eigentlich eine reine Werbeveranstaltung?
Absolut,
also auch
absolut.
Ein Tobias Friedrich, der auf der Bühne
absolut.
Steht, macht Werbung für
absolut.
Sich und seine Touren, für sich und seine Kurse. Eine Julie wird Werbung machen für sich und ihr Aqua Fitness oder ihr Aquaflow Sport oder ihr Aquaflow Dance. Also es ist ja grundsätzlich immer eine reine komplette Werbeveranstaltung.
Ja.
Selbst wenn ein Fotograf dort steht, der vielleicht mit einem Gehäuse zusammenarbeitet oder dieses selbst verkauft, ist das Werbung für, ich mache Werbung für dieses Gehäuse, weil ich diese Bilder mit diesem, also das muss man tatsächlich trennen. Es ist, sind natürlich coole Bilder
Problem.
Und Videos, aber die Messe ist eine reine Werbeveranstaltung. Wer das, glaube ich, als Besucher nicht auf dem Schirm hat, der ist nicht falsch, aber das ist einfach, man muss sich überlegen, wie viel Geld auch die Aussteller da bezahlen, um
absolut.
Halt eben ihre Werbung zu platzieren.
Ja.
10 Minuten auf der Bühne ist da nicht viel natürlich, ne? Aber genau, also ich glaube, es ist einfach eine reine Werbeveranstaltung. Weil sonst würden wir da alle nicht, weil alle sind da, um Business zu machen, um Kunden zu generieren, sie mitzunehmen, sie auf die Basen zu bekommen, bei sich, dass sie Reisen buchen, Equipment kaufen, whatever. Auch Garmin steht da und ist ja nicht und ist zum Spaß da und sagt, ach mal, wir haben eine tolle Uhr, aber du kannst auch gerne einen anderen Tauchcomputer kaufen, ne? Sondern es ist ja wirklich hardcore berechnete Werbung, wenn man ehrlich ist. Also für die Leute, die jetzt den Zauber verlieren, tut mir sehr leid, aber die Boot ist eine Messe, ist eine Werbeveranstaltung. Tut mir sehr leid, wenn ich euch den Zauber klaue.
Ja, und du hast schon recht. Messe by Definition ist genau das. Und es ist mein Problem, was ich damit habe, wenn ich mich dort aufhalte, wo ich mich die ganze Zeit so ein bisschen unwohl fühle. Und wo ich mir irgendwie wünschen würde, aber das ist einfach nur ein frommer Wunsch, dass jemand sich denkt, hey, wie könnten wir vielleicht diesen Ort so gestalten, dass es dort auch Angebote gibt für Menschen, die sich nicht so mit Werbung zuballern lassen wollen, sondern die einfach richtig geilen Content geboten kriegen, um denen auch was anzubieten und sie gleichzeitig dazu haben, wo dann auch diese Stände sind. Weißt du, das könnte so gegenseitig voneinander profitieren. Weiß ich nicht. Vielleicht ist es aber auch nur ein frommer Wunsch. Jedenfalls.
Also schwierig, ne? Das Schwierige ist ja, weil, also wenn man das jetzt mal richtig aufklamüsert, ist, wenn ich da Content präsentiere, der keine Werbung ist, dann hat davon niemand einen Nutzen. Das heißt, niemand verdient damit Geld. Und diese Zeit, dieser Zeitslot, diese Präsentationszeit, diese Fläche muss irgendwer zahlen.
Aber vielleicht kommen ja Leute auf die Messe, die Eintritt zahlen und sagen, oh nee, auf Messe und Werbung habe ich keinen Bock, aber dieser eine Tag, wo anderthalbstündige Vorträge von spannenden Leuten kommen, da gehe ich hin und wenn sie dann da sind, schlendern sie dann doch nochmal an den Ständen vorbei und kriegen dann vielleicht doch nochmal irgendwie was mit. Und vielleicht hat man dann auf einmal 2000 Leute, die deswegen auf die Messe kommen, die sonst gar nicht da gewesen wären.
Gegenfrage, wenn ich Vorträge habe von anderthalb Stunden, wo jemand zum Beispiel übers Tauchen mit Haien erzählt, weil er da eben in dem Bereich tätig ist, beruflich tätig ist, ist es nicht in der zweiten Instanz trotzdem Werbung für eine Tauchreise mit Haien, unabhängig, ob das jetzt bei der Person ist?
Ja, möglicherweise, aber das ist dann, klar, ist begeistert dafür. Deswegen würde ich sagen, es ist eigentlich ein ganz cooler Match. Wenn Leute danach sagen, jetzt hätte ich Bock, das auch zu erleben, dann können sie da direkt die Stände finden, wo sie darauf Lust haben. Aber der Vortrag für sich war trotzdem cool, weißt du?
Aber
gut,
ja,
das ist, also wir wollen
jetzt
nicht
zu tief
daran
verlieren. Ich glaube,
wir verlieren
uns tatsächlich ein bisschen, genau, weil das ist ja geplant. Ne? Auf der Bühne werden ja Vorträge gehalten und wenn man dann mehr wissen möchte, das ist ja ein Anteasern. Das ist ja kein langes Gespräch, kein ausuferndes Interview, sondern es ist ja wirklich ein Anteasern für denjenigen Aussteller und Leute, die sich dann aktiv damit beschäftigen wollen, können dann ja eben zu dem jeweiligen Aussteller gehen oder die Ausstellerin und sich dann eben dort mehr Infos abholen und dann quasi das 1:1 Gespräch haben und die Fragen haben, die sie wollen, ohne dass da quasi... Aber ich weiß, was du meinst. Ich glaube auch, dass manchmal das Programm oder die Programmpunkte noch nicht mitnehmend genug sind, dass Leute da irgendwie sagen, hey, ich werde ja auch entertained und zwar auf einem gewissen Maße entertained, wie wir das irgendwie so kennen. Ich weiß nicht, über eine Podcast-Episode oder ein YouTube-Video. Man muss aber auch überlegen, die Leute, die dort stehen auf der Bühne, abgesehen von irgendwelchen Fotografen, die schon sehr viel sprechen oder ich dann, die einen Podcast hat, die da irgendwie reden kann, sind die Leute ja keine ausgebildeten Speaker oder Sprecher, sondern sind Leute, die ihre eigene Destination quasi vorstellen und eben Werbung machen, aber eben trotzdem zeigen wollen, warum sie, also wenn ich meinen Ort scheiße finden würde und das nicht toll finden würde und dafür brennen würde, dann würde ich das ja nicht machen und dann würde ich auch nicht dafür Werbung machen wollen, dass Leute da hinkommen sollen, um denen zu zeigen, hey, hier ist voll toll. Na, also es ist, glaube ich, so ein Mischmasch aus allen einzelnen Punkten, die wir angesprochen haben. Und dann muss man halt gucken, welche Möglichkeiten die Boot in Zukunft hat, um halt auch jüngeres Publikum längerfristig zu halten. Aha. Und vor allen Dingen auch abzuholen. Ob das jetzt mit langen Vorträgen ist oder mit, da weder du noch ich können da, glaube ich, Einfluss nehmen, leider.
Ah,
ich glaube,
ja,
wir hätten Bock drauf. Ne, aber da sind einfach noch ältere Leute in den ganzen Systematiken drin, in den ganzen Strukturen, die wir nicht aufbrechen können, was sehr schade ist, glaube ich. Wenn man jüngere Leute ranlassen würde, würden da, glaube ich, einige Projekte laufen, die vielleicht auch jüngeres Publikum ziehen.
Absolut.
Hab ich die Hoffnung oder das Gefühl.
Und ich glaube, wir müssen jetzt hier echt mal einen Break machen. Das wird die Leute nicht so wirklich doll interessieren. Aber ich glaube, damit hast du es ganz gut zusammengefasst. Ich habe einfach das Gefühl, diese Messe und das ganze Programm ist geplant aus Sicht der Stände, aus Sicht der Messe und nicht aus Sicht der Zuschauenden. Ich habe nicht das Gefühl, dass sich irgendjemand in eine junge, 25-jährige Person reinversetzt hat und sich gefragt hat, was würde sich diese Person eigentlich hier wünschen? Was müsste es geben, damit die nach Hause gehen und ihren Freunden sagen, ey, das war mega, nächstes Jahr lass uns da zusammen hingehen. Das Gefühl habe ich einfach nicht.
Das ist ein schöner Schlussstrich. Das ist ein schöner Schlusswort. Das ist ein schönes Schlusswort. So sagt man. Schönes Schlusswort. Ja, so lang. Sehr schön. Chris, dann danke ich dir recht herzlich für deine spontane Zeit auf den Donnerstagmorgen.
Sehr gerne. Danke für die Einladung.
Wünsche dir noch einen schönen Tag und bin gespannt auf all deine Projekte, die dann jetzt quasi nach und nach veröffentlicht werden und auch auf die weiblichen Interviewpartnerinnen, die du dann demnächst in deinem Podcast wieder haben wirst.
Unbedingt, ja. Vielen lieben Dank und es war wie immer eine große Freude, mit dir zu schnacken.
Ich danke dir. An dieser Stelle, denke ich, kann man wohl klar sagen, dass der Chris und ich nicht ganz immer einig waren über so die Thematiken, aber irgendwie am Ende des Gesprächs so ein bisschen so einen gemeinsamen Konsens gefunden haben. An dieser Stelle möchte ich nämlich ein bisschen Kritik äußern an Chris und möchte euch dazu mal so ein paar Gedanken, ja, darlegen. Eine Messe ist per Definition definitiv ein Ort, an dem sich eben Unternehmen präsentieren, also Werbung machen. Aussteller zahlen dafür Geld und zwar nicht zu knapp und dort eben die Zeit und die Energie, um eben genau das zu tun, sich eben dort zu zeigen, Produkte vorzustellen, Kontakte zu knüpfen. Ohne sie gäbe es diese Messe und keinen Ort der Begegnung. Es gäbe kein Rahmenprogramm, weil niemand wirklich da wäre und die paar Fotografen innen, die wir dann haben, ja, das sind dann irgendwann, wird es auch langweilig, denn man würde nie wirklich von neuen Orten erfahren, von kleinen süßen Tauchbasen irgendwo am Mittelmeer oder eben kleinen süßen Resorts, weil die sonst gar nicht die Möglichkeiten hätten, sich zu präsentieren. Und dann gäbe es auch für viele Leute gar nicht erst den Grund, dorthin auf die Messe zu kommen. Und es ist definitiv in Ordnung, wenn Besucherinnen und Besucher sagen, hey, das war mir zu viel Werbung oder da hätte ich mir mehr Entertainment gewünscht, das hat Chris ja auch getan. Was aber schwierig ist und was ich persönlich auch sehr schwierig finde, und ich möchte das hier an dieser Stelle ganz bewusst ansprechen, denn wenn man jemand ist, als Besucher auf die Messe kommt, also alles mitnimmt, konsumiert, Kontakte knüpft, Inhalte für eigene Produkte, Podcasts oder Blogs produziert oder vielleicht sogar eigene Bücher verkauft, also im vollen Umfang von dieser Messe profitiert, weil er ja dann logischerweise all die Menschen dort eben ja zusammen hat und dann eben lautstark zu wettern, ja, es ist zu viel Werbung und mir fehlt das Entertainment, dann, ja, wie gesagt, finde ich das ein bisschen schwierig. Das ist so ein bisschen so, wie wenn ich mich über eine Plakatwand oder eine Lipfahrtsäule, wie auch immer man das spricht, ihr kennt diese runden Dinger, wo Werbung drauf ist, mich dann darüber beschwere, danke übrigens an Roman für dieses nette Beispiel, und sage, ja, das ist aber eine Lipfahrtsäule und da ist voll Werbung drauf und das finde ich voll kacke. Die Lipfahrtsäule, wie auch immer sie jetzt heißt, ist ja explizit für Werbung da und somit auch eben die Messe, unsere geliebte Boot. Und ich finde so ein bisschen, wer von einer solchen Plattform profitiert, für sich selbst, sei es eben eine Messe, ein Netzwerk oder eben auch eine Tauch-Community, sei es jetzt die eigene oder eben eine größere, der sollte sich auch darüber bewusst sein, woher dieser Mehrwert kommt. Und wenn man das eben ganz genau nimmt, wer sich in so einem Umfeld als Content-Creator-Autorin positioniert, betreibt ja auch selbst ein bisschen Werbung. Letztendlich hat Chris dort Leute angesprochen, hat die Leute dort abgegriffen und hat dann quasi Content produziert, nur eben kostenlos auf den Rücken anderer Aussteller. Also lasst mich das kurz runterbrechen und mir ist es wichtig, dass hier fair geblieben wird und zwar miteinander und gegenüber diejenigen, die solche Veranstaltungen möglich machen. Dass da noch ganz viel Luft nach oben ist, um die jüngere Generation abzuholen, vielleicht ja eingestoppte Strukturen zu verbessern. Hey, I got it, ich bin total bei euch. Denn nur so kann unsere Tauch-Community weiter wachsen, sich austauschen und gemeinsam sichtbar bleiben, sodass wir auch wieder zukünftig die neuere Generation, junge Leute, ja, für die Tauchbranche und fürs Tauchen faszinieren. Und dazu gehören einfach alle. Und dazu gehören eben nicht nur lange Talks für anderthalb Stunden mit irgendwelchen coolen Fotografen. Und da gibt es den Tobi Friedrich, den höre ich gerne zu. Oder eben, ja, wenn man Uli Kunz sich anhört oder auch eben Dr. Flo Huber. Das sind alles beeindruckende Menschen. Aber das ist nicht die Tauch-Community. Die Tauch-Community sind auch die kleinen Tauchbasen, die viel Geld bezahlen, um auf dieser Messe zu sein. Ausbildungsorganisationen wie auch der IAC, für den ich arbeite. Oder eben Produkte, ich hab, you name it. Ihr wisst, was ich meine. Und ja, deswegen diese Kritik, lieber Chris, muss ich an dich leider weitergeben. Und lass uns darüber gerne nochmal austauschen. Jetzt geht's aber weiter mit einem Bereich, den der Chris auch so ein bisschen kritisiert hat. Ja, wer geht schon auf so einer Tauchmesse tauchen? Verdammt viele Menschen. Actually eine Menge. Und wie das Ganze abläuft im Dive Center, der Boot, das hört ihr jetzt mit dem Andi. Andreas, welcome zum Tauchen to Go Podcast. Das ist die Boot-Folge. Und die Leute kennen dich ja gar nicht. Die Zuhörenden, stell dich doch mal ganz kurz vor, was du bist und was du im Taucherischen machst.
Ja, erstmal vielen Dank, dass ich heute hier sein darf, Anja. Ja, ich bin Andreas, Tauchlehrer und tauche jetzt schon seit knapp 30 Jahren. Bin jetzt auch knapp seit 10 Jahren Instruktor bei zwei großen kommerziellen Verbänden. Arbeite nebenberuflich im Montemare, bilde damit den Kollegen aus, im ganz großen Tauchteam. Und wir sind auch jetzt ja, seit Jahren auf der Boot und stemmen da auch so zum größten Teil mit unserem Personal jetzt das Tauchteam.
Und da kommen wir nämlich direkt zum Thema, deswegen bist du nämlich heute hier bei mir. Ich würde nämlich super gerne mal, weil die Leute sehen den Tauchturm, die sehen das Dive Center und da ist immer so viel Action. Aber diese Action muss ja vorher organisiert und strukturiert sein. Da gibt es Schüler, die dort tauchen gehen und Schülerinnen. Ich selbst war auch zweimal im Becken mit der Julie Gauthier und ich habe gedacht, es wäre doch total spannend mal zu hören von so ein bisschen Behind the Scenes beim Dive Center, was da so abgeht, wie das Ganze so da los ist, also abläuft. Einfach mal so ein bisschen, und ich dachte mir, du bist der Richtige dafür, um uns mal so zu erzählen, wie das ganze Dive Center so aufgebaut oder aufgestellt ist oder was eben ja vielleicht auch die Herausforderungen auf der Messe für das Dive Center vor Ort sind.
Ja, natürlich. Also die Herausforderungen sind natürlich riesig. Das Ganze klappt auch nur, weil wir echt ein super eingespieltes Team sind. Denn es ist das ganze Jahr recht ruhig um die Boot rum. Und der ganze, also für uns jetzt im Tauchteam, natürlich im Hintergrund, hinter den Kulissen, bei der Bootsmesse, da glaube ich, geht es wie im Kölner Karneval das ganze Jahr zur Sache. Aber für uns geht es eigentlich so erst die letzten, sagen wir mal, 2-3 Monate los. Wir sind immer im Kontakt, zwar jetzt noch mit den Leuten, und man merkt schon so gegen Ende vom Jahre, wie alle so ein bisschen hibbelig werden, sich alle freuen schon, dass es losgeht auf der Boot und wie die Planungen beginnen. Wir sind ungefähr ein Team, ich habe mir nochmal durchgezählt, von über 20 Leuten mittlerweile, alles Tauchlehrer, die dort arbeiten. Und ja, wir stemmen im Prinzip jedes Jahr eine Tauchbasis, die wir quasi, kann man sagen, von null auf wieder aufbauen müssen jedes Jahr. Und deswegen ist es ganz gut, dass wir uns alle kennen und alle wissen, wie das ganze Prozedere da ist. Denn wir haben eigentlich morgens, sag ich mal, nur so 2-3 Stunden Zeit, um diese Tauchbasis aufzubauen. Das läuft meistens so ab, für die Besucher ist die Boot ja Samstag bis Sonntag geöffnet, also 8 Tage. Und wir können ja auch nur...
Neun lange Tage.
9 lange Tage, und wir können auch erst einen Tag vorher rein unsere Sachen reinbringen, ne? Also unsere persönlichen Sachen wie Tauchausrüstung und so weiter.
Im Vorfeld heißt, muss natürlich, ja? Die Tauchlehrerinnen, die vor Ort sind, haben alle ihr eigenes Equipment.
Das war's auch schon mit dem ersten Teil aus der dreiteiligen Reihe Boot 25, der Rückblick. Ja, ich weiß, I'm a little bit late to the party. Aber ich freue mich trotzdem, dass ihr eingeschaltet habt. Und ja, ihr dürft euch freuen. Die nächste Episode, die ist noch nicht jetzt online, das tut mir sehr leid, sondern die kommt am nächsten Freitag. Und zwar wird es sein der 23.05. Und der dritte Teil wird dann erscheinen am 30.05. Ich freue mich riesig, dass ihr eingeschaltet habt. Ich hoffe natürlich sehr, dass ihr euch ja so ein bisschen zurückversetzen konntet auf der Boot, wenn ihr denn da wart oder eben wenn ihr nicht da wart, ich euch so ein bisschen so einen Einblick geben konnte. Und wenn es an dieser Stelle noch so ein bisschen Rede- und Diskussionsbedarf gibt, sehr gerne. Ihr kennt das Spiel, schaut doch mal bei euch auf der Podcast-Plattform nach, ob ihr das da irgendwie kommentieren könnt. Ich selber bin eher auf Spotify unterwegs, aber es gibt zu dieser Episode natürlich auch ein Posting und darunter könnt ihr natürlich das ein oder andere Kommentar dalassen und dann können wir da sehr nett, ja, und logischerweise auch eher konstruktiv miteinander darüber debattieren, was denn die Boot so brauchen würde, was es vielleicht ein bisschen attraktiver macht, um eben genau diese Diskussion künftig so ein bisschen ja nicht mehr zu haben, sondern vielleicht eine Lösung zu finden. Und das war's auch schon wieder mit Tauchen to go, deinem deutschsprachigen Podcast bei akutem Tauchfieber. Dann bis zum nächsten Mal. Tschüss!